Anna Maria fragte sich, ob wohl Isaac Kerkula in dieser Kammer lag. Sie nahm an, dass das der Fall war. Sie müsste danach fragen, was Johannes Svarvare erzählt hatte, dass Isaac Kerkula eine gute Woche vor dem Verschwinden der beiden Jugendlichen einen Herzinfarkt erlitten hatte. Aber das brachte sie nicht über sich. Sie schaffte es auch nicht, ihre Frage zu wiederholen, ob die Kerkulas wussten, wo Simon und Wilma hatten tauchen wollen. Sie wollte nur noch weg hier, schwitzte in ihrer Jacke. Diese Küche hier war wirklich scheußlich, in seltsamen Grüntönen angestrichen. Sie schien grüne Farbe gehabt und die mit Weiß gestreckt zu haben. Es gab fast keine Arbeitsflächen, und die wenigen vorhandenen waren mit billigem Kitschzierat vollgestellt. Die Tür ging auf und Hjalmar Kerkula kam herein. »Kann sie jetzt fahren?« fragte Ture seinen Bruder in seltsamem Tonfall. Hjalmar gab keine Antwort, sah Anna Maria nicht an. »Tschüss«, sagte sie, »vielleicht komme ich wieder.« Sie trat auf den Hofplatz hinaus. Der Hund bellte ununterbrochen. Beide Brüder kamen hinter ihr her. Sie standen auf der Vortreppe und sahen sie an. »Was zum Teufel?« sagte Anna Maria, als sie ihr Auto entdeckte. Alle Reifen waren platt. »Meine Reifen«, sagte sie töricht. »Ja, verdammt«, sagte Ture Kerkula. »Sicher irgendwelche Gören.« »Irgendwer muss mich holen«, dachte Anna Maria und suchte in ihrer Jackentasche nach dem Telefon. Aber das Telefon steckte nicht wie sonst in ihrer Tasche. Sie sah die Brüder auf der Vortreppe an. Sie hatten das Telefon gestohlen, als Anna Maria auf der Toilette gewesen war. »Mein Telefon«, sagte sie, »es ist verschwunden.« »Sie wollen doch hoffentlich nicht behaupten, dass wir es gestohlen haben«, sagte Ture. »Dann werde ich wütend.« »Sollen wir sie in die Stadt bringen?« »Nein, ich muss bei Ihnen telefonieren.« »Mutters Telefon funktioniert nicht«, sagte Ture. »Sie können mit uns fahren.« »Die sind doch verrückt«, dachte sie. »Lieber gehe ich zu Fuß in die Stadt.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und marschierte davon, ging die Dorfstraße entlang, den Blick starr auf Anni Autios Haus geheftet. »Ich kann bei Anni telefonieren«, dachte sie. Dann fiel ihr ein, dass sie versprochen hatte, zurückzukommen und Anni die Treppe hinunterzuhelfen. »Meine Güte«, dachte sie, »das hatte ich ja total vergessen.« Anni schlief oben in Wilmas Zimmer. Sie hatte die Decke über sich gezogen. Als Anna Maria sich auf die Bettkante setzte, schlug sie die Augen auf. »Schon zurück?«, fragte sie. »Möchtest du Kaffee?« »Ich sterbe, wenn ich noch eine einzige Tasse Kaffee trinke«, sagte Anna Maria mit schiefem Grinsen. »Kann ich mal telefonieren?« Anni blieb liegen, aber ihr Blick war plötzlich sehr wach und forschend. »Was ist passiert?«, fragte sie. »Nichts«, log Anna Maria. »Mein Auto will nicht anspringen.« Rebecca Martinson fuhr 40 Minuten später auf Anni Autios Hofplatz. Anna Maria wartete vor dem Haus. »Fahr los«, sagte sie nur. Als der Ort hinter ihnen lag, brach die ganze Geschichte aus ihr heraus. »Diese Mistkerle! Oh, verdammt, was für miese Typen!« Rebecca hielt den Blick schweigend auf die Straße gerichtet. »Den mache ich die Hölle heiß!« »Das wirst du nicht«, sagte Rebecca gelassen. »Du wirst ruhig und professionell bleiben.«
»Man kommt da rein und ahnt nichts Böses«, fuhr Anna Maria fort. »Und dann legen sie einfach los. Zack, bumm.«
»Manche Menschen«, sagte Rebecca, ohne den Satz zu beenden. »Glaubst du, dass es mit Simon und Wilma zu tun hat?«
»Simon und Wilma. Ich werde Simon finden. Und ich werde feststellen, wie genau sie gestorben sind.«
»Ja, das kannst du machen«, sagte Rebecca. »Das ist dein Job.«
»Ich werde mich an die Medien wenden und die Öffentlichkeit um Mitwirkung bitten. Und ich werde die Brüder Kerkula anrufen und ihnen sagen, dass sie den Fernseher anschalten sollen.«